Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ja, man müsste das einfach mal alles hinter sich lassen. Die ganze Arbeit, den Konsum, den ständigen Stress. Ja, sicher? So einfach ist das auch gar nicht. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, hallo. Und ich stelle euch heute jemanden vor, der auch die Nase voll hatte irgendwie und das mal ausprobiert hat, wie so eine Utopie sich verwirklichen lässt.
Ich bin satt. Und ich habe es satt, zwischen der Alternativlosigkeit des Kapitalismus und der Alternative für Deutschland zu hocken. Wie soll man leben, wenn die Zukunft ein Sammelbecken der Angst ist? Wir sollten uns nicht dieser Sattheit anheimgeben. Wir sollten wieder Appetit und Lust haben auf ein anderes Leben. Wenn wir uns fragen, wie wir alle gleich und frei miteinander leben wollen, dürfen wir uns nicht länger von unserer eigenen Zeit entfremden lassen. Zeitwohlstand ist damit so etwas wie die Super-Utopie. Zeit zurückzuerobern ist ein utopistischer Anschlag. Reclaim the clock.
Zeit. Ist das die Lösung? Greta Tauber zumindest ist zu dem Schluss gekommen. Und zwar nachdem sie so allerlei ausprobiert hat, um sich aus ihrem bisherigen Leben, so wie wir es alle kennen, mit Job, Deadlines, einkaufen gehen, haben wollen und so weiter, mal eine Weile wenigstens rauszunehmen. Wir hören jetzt gleich ausnahmsweise mal keinen rein wissenschaftlichen Vortrag. Naja, irgendwie schon. Greta Taubert ist Journalistin und sie hat Experimente gemacht. Und zwar Selbstversuche, die ja eine ziemlich schöne Tradition in der Wissenschaft haben. Zuerst hat sie aufgehört, sich auf Konsum zu verlassen und hat versucht, sich unabhängig zu machen. Essen jagen und selbst anbauen, Konsumgüter aus Abfall, ja, die ganze Palette. Und in einem zweiten Experiment, da hat sie sich aus dem normalen Arbeitsalltag befreit, sich ein Grundeinkommen besorgt und mal versucht, ein Jahr lang nichts zu machen, beziehungsweise nichts machen zu müssen. Die Ergebnisse dieser beiden Selbstversuche, die hat sie dann in zwei Büchern veröffentlicht. Apokalypse Jetzt heißt das eine und im Club der Zeitmillionäre das andere. Ihre Erfahrungen hat auch die Stiftung Universität Hildesheim interessiert. Die hat im Oktober 2016 nämlich eine Tagung veranstaltet mit dem Titel Utopisch-Dystopisch. Anlass war ein Jahrestag. Vor 500 Jahren, im Jahr 1516 nämlich, hat Thomas Morus mit dem Buch Utopia seinen Entwurf einer idealen Gesellschaft verfasst. Und solche Utopien, also Vorstellungen davon, wie die Welt sein sollte und könnte, aber auch Dystopien, also Ideen davon, wie schlimm die Zukunft sein konnte, waren Thema bei dieser spannenden Tagung. Jetzt also die Utopie-Selbstversuche von Greta Taubert. Der Traum ist aus, warum ich Utopien selbst ausprobiere, so hieß ihre Keynote. Und im Anschluss beantwortet sie dazu auch noch einige Fragen.
Hallo, liebe Wohlstandskinder, liebe dekadente Transformatoren, liebe Luxusproblematisierer. Gleich vorab kann ich hier ein Geständnis machen. Es kommt immer sehr gut, wenn man einen Vortrag so eröffnet. Ich bin satt. Ich bin sehr, sehr satt. Einerseits deswegen, weil ich in einem Hotel untergebracht wurde. Und wenn man in Hotels untergebracht wird, dann gibt es ja immer die gleichen Frühstücksbuffets, wo ich dann immer vor diesen 10 Arten von Joghurt stehe und ein Überforderungsgefühl mich überfällt. Und genau diese übervolle Situation bringt mich ganz häufig wieder zurück an den Punkt, an dem ich irgendwann mal angefangen habe zu sagen, ich beschäftige mich mit Utopien des Ausstiegs. Und zwar hatte das tatsächlich auch an einer Tafel angefangen, und zwar von meiner Großmutter. Ich komme aus Thüringen. Da wird, wenn es ein Familienfest gibt, also sehr, sehr viel gegessen. Da hat man irgendwie gerade das Mittagessen mit Rouladen und Klößen und noch einen Hirschbraten und für alle, die nicht wollen, vielleicht noch ein paar Kroketten dazu. Und dann kommt irgendwie auch schon wieder die Nachmittagseinheit mit Schichtcremetorte und mit Apfeltorte und mit Kipferl und vielleicht doch lieber ein Wurstbrot, falls es nicht reichen sollte. Und an dieser Situation, als meine Oma dann auch wieder fragte, Kind, ne, willst du nicht noch mehr? Da war mir klar, ein Danke, ich möchte nicht, war in meiner Familie eigentlich überhaupt gar keine Option. weil es da überhaupt nicht darum geht, ob man Hunger hat oder nicht, sondern es geht in meiner Familie darum, wenn wir uns die dritte Schichtcremetorte reinziehen, zu zeigen, dass es uns gut geht, dass es uns als Familie gut geht, dass es uns als Land gut geht. Und das ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit, denn wenn ich mich an dieser Tafelsituation umgeguckt habe, dann habe ich dort gesehen, mein Vater, geboren in die DDR, als er so alt war wie ich, war in keinster Weise absehbar, dass dieses System nicht mehr existieren würde. Neben ihm sein Vater, ins tausendjährige Reich geboren, das aber auch nichts dergleichen so lange erreicht hat, glücklicherweise. Und über ihm das Bild meines Urgroßvaters, der ins Kaiserreich reingeboren wurde. Und das sind also drei Generationen, ja, drei Ideologien und drei Untergänge. Und in dieser Situation, eingemauert zwischen Klößen und Schichtcremetorte, fragt man sich, bin ich die Nächste, die sich in einem System eingerichtet hat, das längst seine Berechtigung verspielt hat? Was zum Teufel machte mich eigentlich so sicher, dass das alles immer so bleiben würde, wie es jetzt ist? Und dann in dieser Situation platzte wieder etwas auf. Platzte etwas auf, was man wunderbar verdrängen kann, wenn man eben so zwischen Hotelbuffet und Familientafel hin und her pendelt. Die sorgsam verdrängten Schreckensmeldungen von Krieg und Terror, wirtschaftlicher Krisenstimmung, toten Flüchtlingskindern, bewaffneten Bürgerwehren, Klimawandel, Rohstoffknappheit, Umweltzerstörung, demografischem Wandel, Prekarisierung, Raubtierkapitalismus, düstere Bildercollagen von verbranntem Regenwald, endlosen Sojaplantagen, abrutschendem Gletschereis, ölverklebten Robben, verendeten Seevögeln mit Plastikmüll in den Gedärmen, die Geräusche eines Feierabendstaus, das unregelmäßige Piepen einer Supermarktkasse. Und vor allem die eigene Hilflosigkeit. Meine Tante Carola hat beim letzten Familientreffen, nachdem der Tisch leer war, Tabukarten ausgeteilt. Ja. Und ich dachte, na geil, ich hänge hier irgendwie in meinem kleinen Apokalypsen-Gedonner fest und die spielen jetzt ein Gesellschaftsspiel. Und dann dachte ich, das ist eigentlich eine total gute Idee. Ein Gesellschaftsspiel. Vielleicht sollte man doch einfach mal den Untergangsgrusel zum Gesellschaftsspiel machen. Und das machen wir doch jetzt einfach mal. Ich habe vorher drei Mitspieler akquiriert. Mögen Sie mal kurz zu mir kommen. Tabu, kennt das alle hier im Raum? Ist ein Spiel, bei dem geht es um Begriffe. Die Begriffe müssen beschrieben werden, ohne dass die Worte genannt werden und ohne dass die Worte genannt werden, die ansonsten hier noch mit draufstehen. Das machen wir einfach mal. Ihr dürft wählen. Es gibt 30 Sekunden Zeit, wenn die Beschreibungen anfangen, dann bitte, sobald Sie wissen, um welches apokalyptische Untergangsszenario es sich handelt, dann einfach direkt reinrufen. Die Zeit läuft jetzt.
Polkappen, Schmelzen, Wasser, Inseln, die untergehen. Danke.
Das Gegenteil von unter. Viele Personen zusammen. Richtig.
Also zwei Wörter. Das erste Wort, PET-Flaschen bestehen aus. Genau, zweites Wort, wenn sich Flüssiges ganz schnell dreht und durch den Abfluss verschwindet, ein. Genau, zusammen. Richtig.
Gratulation, das war eine der schnellsten Tabu-Runden. Vielen Dank an die Mitspieler. Ist ja interessant, wie schnell Sie das auch gelöst haben, unsere apokalyptischen Probleme. Jetzt fragen Sie sich natürlich, warum, wenn schon mal ein Mensch die Gelegenheit hat, hier eine Keynote zu halten, die um Gottes Willen mit Spielen verbringt und dann auch noch mit Apokalypsen-Tabu, mit selbstgeschriebenen Karten. Ich werde es Ihnen erklären. Die Welt besteht aus Begriffen. Unsere Ängste bestehen aus Begriffen. Und wir alle tragen im Grunde, vielleicht nicht aufgeschrieben, aber so doch in einer unsichtbaren Tasche immer diese apokalyptischen Szenarien mit sich herum. Wissenschaftler, Journalisten und auch KIZ beschreiben uns damit eine Welt, die ihre besten Tage hinter sich hat. Viele Szenarien, die hinter diesen Worten stecken, sind ja Folgen einer enthemmten Wirtschafts- und Lebensweise, die nur ein Ziel kennt. Immer mehr und immer schneller, haben wollen. Und wir wissen, dass sich dieses Mehr nicht immer steigern lässt, dass wir an einem Widerspruch in der Geschichte angekommen sind. Unser ökonomisches System braucht die Perspektive des Wachstums. Unsere ökologische Welt ist aber begrenzt. Und wir sehen uns durch diese Begriffe an einem kritischen Punkt der Geschichte angekommen. Nämlich zum einen, dass das alte Versprechen von Wohlstand durch Wirtschaftswachstum nicht mehr verfängt. Das, um einen Filmtitel zu zitieren, die fetten Jahre vorbei sind. Aber für Menschen, die jetzt vielleicht Ende 20, Anfang 30 sind, aber auch für alle anderen eigentlich, stellt sich doch die Frage, wie soll man denn so leben? Wie soll man leben, wenn die Zukunft ein Sammelbecken der Angst ist? Und wir erleben gerade jetzt, wie diese Frage unser Land zerreißt. Wir erleben Wutbürgerliche, die glauben, sie müssten die vermeintlich Schuldigen ihrer Angst nur identifizieren und sie dann niederbrüllen oder vielleicht sogar gleich niederbrennen. Und demgegenüber, ich nenne sie mal die Gutbürgerlichen, die ihre Angst wegschieben und proklamieren, dass wir einfach weitermachen wie bisher. Keep calm and carry on. Das Poster stammt ja übrigens aus dem Jahr 1939, wo die britische Regierung im Falle eines Militärschlags diese an die Bevölkerung verteilen wollte. Es ist soweit nie gekommen. Aber die Tatsache, dass dieses Poster jetzt auf allen Tassen und T-Shirts und Büchern und so wieder gedruckt wird, sagt ja schon einiges über die geistige Verfasstheit des Landes aus. Und da bin ich wieder. Ich bin satt. Ich bin nicht nur satt, sondern ich habe das satt. Ich möchte nicht mehr an übervollen Buffets und Tischen stehen und meine Angst wegfressen. Ich habe es auch satt, die Krise ständig wieder in Begriffe zu zerlegen und sie auf Zettel zu schreiben und zu verteilen. Und ich habe es satt, zwischen der Alternativlosigkeit des Kapitalismus und der Alternative für Deutschland zu hocken. Ich habe mich in den letzten Jahren deswegen intensiv auf die Suche nach Alternativen gemacht, nach Utopien. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich jetzt hier heute Morgen als Erste stehen darf. Und das Wort Utopia, das Thomas Morus, dem ja die Tagung gewidmet ist, das erste Mal benennt, meint ja auch genau zweierlei. Also auf der einen Seite diesen Utopos, also den Nirgendort, und den Eutopos, den schönen Ort. Im Englischen ist die Aussprache gleich. Und im Grunde bewege ich mich genau zwischen diesen Feldern immer wieder hin und her. Die Utopie verweist also mit ihrem Namen nicht nur auf das Unmögliche, sondern auch auf die wünschenswerten gesellschaftlichen Alternativen. Und für mich als Journalistin habe ich mich viel darüber immer belesen und habe aber gemerkt, ab einem bestimmten Punkt war ich nicht nur Journalistin, sondern eben auch Mensch, die sich gefragt hat, wie weit kann ich das aber treiben und welche Effekte hat das tatsächlich auf mich? Ich nenne das physikalische Recherche und bedeutet das im Grunde für die Soziologen die teilnehmende Beobachtung. Mein Ziel ist es, aus diesem Topos eine Topographie des Guten zu machen oder sie zumindest kennenzulernen und kritisch zu hinterfragen. Man könnte auch sagen, ich spiele und schreibe mir sozusagen neue Begriffe auf den Zettel. Ich habe zwei größere Versuche gemacht, nenne ich sie mal so. Der erste war, sich aus den Strukturen des Konsums zu befreien. Wie weit kann man da eigentlich gehen? Es geht mir also darum, die Abhängigkeiten zu zerschlagen, die mich in den Angstzuständen halten. Dieses Jahr des Konsumverzichts, was auch unter dem Titel Apokalypse jetzt erschienen ist und mein damaliges Gefühl sehr gut beschrieben hat, fängt eigentlich in der Suche danach an, ist der moderne Mensch, bin ich eigentlich noch in der Lage, mich in irgendeiner Weise autark zu machen? Ich bin ausgezogen aus meiner Altbauwohnung immer wieder und habe beispielsweise, also man denkt ja immer daran, okay, du machst dich unabhängig vom System, wie funktioniert denn das? Also eigentlich die Frage, Thüringerin, was soll ich denn dann essen? Und deswegen habe ich mich also sehr intensiv dieser Sphäre gewidmet, woher kommt denn dann eigentlich was, wenn nicht meine Oma mir die Schichtcremetorte hinstellt. Und dafür bin ich in der Autarkiesuche relativ weit gegangen. Also ich habe sowohl gelernt, mir ein Feld zu bestellen, zusammen mit anderen solidarischen Feldwirtschaftlern. Ich habe mit einem Bauern gelebt, der nur von 3 Litern Wasser lebt. Ich habe gelernt, wie man nur von Kräutern und Früchten am Ende noch lebt. Also ich bin jagen gegangen mit einem Stadtjäger. Ich wollte wissen, was man eigentlich in einer Stadt alles so abgreifen kann, auch an Tieren, wie gesagt, Thüringerin. Und ja, es ist übrigens erstaunlich, also die Städte sind voll davon, nicht wahr? Also viele Kaninchen, viele Rehe, Füchse sollte man nicht essen, aber über den Waschbär müssen wir nochmal reden. Und so habe ich mich also mit der Zeit so ein bisschen ausgewildert aus meinem Großstadtleben auf der einen Seite. Das war sehr abenteuerlich. Am Ende bin ich beim Schenker Öff in die Waldlaube eingezogen. Und das war eigentlich gar nicht mein Ziel, aber ich wollte halt wissen tatsächlich, wie weit kann ich eigentlich gehen. Und ich wollte aber natürlich nicht bei Öff in der Laube leben, um Gottes Willen. Ja. Also da war wirklich also weder Bett noch Fensterscheibe, noch irgendwie 3 Liter Wasser, noch irgendwie Containertonnen oder so da. Da wurde es dann wirklich existenziell. Sondern ich wollte ja wissen, wie ich in meiner Stadtwohnung überleben kann. Und so habe ich die Erkenntnisse, die ich draußen gewonnen habe, wieder mit zurückgenommen. Ich habe meinen Wäscheplatz zu Hause umgerüstet in einen urbanen Garten. Meine Nachbarn glauben heute noch, dass ich da eigentlich jemanden verbuddelt habe. Ich startete in meinem Keller eine Pilzzucht. Ich lernte die Refugien der Städte kennen als ja, eigentlich ideale Orte, an denen man Prinzipien des Tauschen und Teilens perfekt viel besser als in der Laube bei Öff oder bei anderen ausprobieren kann. Ich entwickelte mich zur Schatzsucherin und hob bei Sperrmüllsammlungen, bei Klamottentauschpartys, bei Umsonstläden das Ausgangsmaterial für meinen neuen Materialismus aus. Und war eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, an den Überhängen des Überflusses sozusagen mit abzugreifen. Und das ist eine ziemlich interessante Erfahrung, wenn man das mal macht. Das ist vielleicht nicht unbedingt, wenn dann alles zusammengebrochen ist, gut. Aber es zeigt uns einiges, wie wir eigentlich heute mit unserem Material umgehen. Wenn man sich einmal darauf einlässt, zu gucken, was da draußen eigentlich alles weggeschmissen wird, dann weiß man irgendwann nicht mehr, was eigentlich perverser ist. Ob man in die Mülltonne greift und sich dort die Sachen rausholt oder ob es perverser ist, diese ganzen Brötchen, die zum Beispiel gebacken werden, bis um 8 danach einfach reinzuschmeißen. Das hat ziemlich wesentliche Verschiebungen bei mir dazu geführt, wie ich mich heute gegenüber Materiellem verhalte. All das, was ich aus den Refugien der Stadt abgegriffen habe, habe ich als Do It Together, ich wollte Ihnen ja meine Begriffe zeigen, schauen Sie, ich habe Autarkie, haben wir, alles klar, haben wir geschafft. Sharing ging auch sehr, sehr gut. Und das andere ist, was ja das Tolle dabei war, ich selber war ja immer noch dieses unfähige Stadtkind, das eigentlich nur gelernt hat, mit einer Kreditkarte alles das, was an Bedürfnissen entsteht, zu befriedigen. Aber dadurch, dass ich nicht nur mich auf die Suche gemacht habe, nach alternativen Möglichkeiten an Zeug und an Essen ranzukommen, sondern eben auch an Menschen, die mir gezeigt haben, wie rum man einen Hammer hält, wie man eine Nähmaschine bedient, wie man mit einem 3D-Drucker sich irgendwie die industrielle Fertigung wieder selbst in die Hand nimmt. Und das war sehr interessant, weil die Sachen, die ich dadurch erzeugt hatte, die dann irgendwie meins waren und ich dann aber auch leicht wieder weitergeben konnte, die trugen plötzlich Geschichten in sich. Sie waren nicht mehr nur Material plus Design plus Brand, sondern ich fühlte mich mit ihnen verbunden und auch mit den Gemeinschaften, in denen sie entstanden waren. Und aus diesem Do-it-yourself ist ein Do-it-together geworden, der, glaube ich, ein sehr wichtiges Fundament dafür ist, wenn wir darüber sprechen, worauf Utopien fußen können. Und einen letzten Punkt aus dieser Konsumverzichtssache, die ich jetzt einfach mal so rausgelöst habe, ist die Erkenntnis, dass es vielleicht im ersten Sinne darum geht, so etwas wie ein Resilienzgefühl zu entwickeln, also die eigenen Widerstandskräfte zu stärken, um mit etwaigen äußeren und inneren Störungen umgehen zu können. Ich habe meine Resilienzerfahrung so weit getrieben, dass ich am Ende tatsächlich in spanischen anarchistischen Kollektiven mitgelebt habe, für die all diese Experimente, die ich gemacht habe, mit Tauschen, mit Teilen, mit Containern, mit allem Möglichen, gerade in der Krisensituation, als das aufgebrochen ist, nicht mehr nur eine Spielerei waren mit kleinen Karten, sondern für die das zu einer Überlebensstrategie dazugehört hat. Ich habe während meiner verschiedenen Experimente im ersten Schritt gemerkt, dass der Wunsch nach neuen Formen des Zusammenlebens in allen Schichten und Ecken der Bevölkerung existieren und dass sie ganz unterschiedlich sind. Das können manchmal die urbanen Hipster sein, das können manchmal die Neo-Hippies auf dem Land sein, das können irgendwie die Alten sein, die einen Tauschring gegründet haben. Aber da ist das Potenzial da, um auf diesen neuen alternativen Formen des Zusammenlebens vielleicht sogar eine Bewegung herauszuschälen. Ich bin danach weiter rausgegangen, als dieses Buch draußen war, und habe das vorgestellt, und danach kamen immer Leute zu mir und haben gesagt: Mensch, Greta, richtig gut, das würde ich auch gerne machen. Da habe ich gesagt, na mach doch. Also haben sie immer die gleiche Antwort gesagt: Ich habe keine Zeit. Und ich habe das so häufig gehört, dass mir klar wurde, dass der entscheidende Hebel, um Utopien ein Stück weit zu leben, zu verstehen und auszuprobieren, genau dort liegt, bei unserem Umgang mit Zeit. Solange wir uns in den Mühlen des Arbeitenmüssens, des Funktionierenmüssens und des Leistenmüssens drinstecken, werden wir uns nicht daraus befreien können. Und darum ist im Grunde der zweite Versuch die Frage gewesen, ob wir uns auch aus den Strukturen des Produzierens ein Stück weit herausnehmen müssen. Und ich fragte mich, wie denn ein Leben aussehen würde, in dem Zeit die Währung ist und ob das überhaupt existiert. Wie funktioniert das jetzt? Also auch da habe ich wieder Menschen getroffen, die schon viel klüger und viel weiter sind als ich, und besorgte mir zunächst erstmal ein Grundeinkommen. Grundeinkommen ist ja eigentlich nicht erst jetzt, sondern schon seit relativ langer Zeit sowas wie eine andauernde Utopie, weil sie jedem Menschen durch eine gesicherte Existenzgrundlage die Möglichkeit bietet, sich zu fragen, wofür er denn eigentlich auf der Welt ist. Und da dachte ich, genau das brauche ich auch. Und wie ich das gemacht habe, das steht dann alles da drin. Und wie andere das gemacht haben, das steht auch da drin. Ich habe aber gemerkt, dass dadurch, dass ich plötzlich ein Jahr lang wusste, ich muss jetzt nicht mehr annehmen, ich muss jetzt gerade gar nicht mehr, dass ich die Möglichkeit hatte, einfach mal abzusagen, ja, dass ich mich aus diesen ganzen journalistischen Verpflichtungen und teilweise auch Eitelkeiten einfach mal rausnehmen konnte. Und am Anfang habe ich mich als Rebellin wieder des Turbokapitalismus geführt und habe auf meinem Schreibtisch getanzt und eine Zigarette geraucht und Je ne veux pas travailler gesungen. Das war also, ich fühlte mich da plötzlich ganz, ganz frei und ganz groß, und ich dachte, jetzt passiert etwas mit mir, und dachte, okay, jetzt hast du so viel von dieser Zeit, jetzt muss sie aber auch ordentlich verschwendet werden. Irgendetwas wird wahrscheinlich dann Großes mit dir passieren. Und ich habe mich also sehr professionell dieser Verschwendung gewidmet. Es sind einige Kapitel darin sozusagen über die verschiedenen Formen der Verschwendung, die man ja manchmal auch erst wieder lernen muss. Denn tatsächlich ist es so, dass das Absagen nicht nur ein Absagen ans Außen ist, sondern auch ans Innen. Ja, also überhaupt dieses Aushalten, deswegen habe ich das jetzt am Anfang gesagt. Wer schafft es denn auf eine unbestimmte Zeit, die zwischen, sagen wir mal, 30 Sekunden und 3 Minuten dauern könnte, sein Telefon stecken zu lassen? Das ist mittlerweile relativ selten geworden, wenn Sie mal die Kassenschlangen oder in den Bahnen sich das angucken. Also auch diese inneren Vertaktungen einfach mal aufzugeben, das ist schwieriger, als man so denkt. Das erste Mal konnte ich also in meinem Leben bewusst nichts tun. Ich habe auch da sehr viele, also ich dachte immer, dass Leute sagen, wenn ich diesen Konsumausstieg mache, dass die Leute sagen, bist du bescheuert, bist du verrückt, du ziehst für irgendwelchen Leuten und gehst aufs Kompostklo und so. Nö, das war gar nicht so schlimm. Aber wenn du dich auf eine Bank setzt, in einer Straße, wenn du nichts tust, wenn du einfach nur da sitzt, da kriegst du Pisse auf den Kopf. Das ist mir wirklich passiert, weil die Leute damit überhaupt nicht klarkommen. So, was machst du denn gerade? Na nichts. Wie nichts? Na nichts. Aha, und, wie fühlt sich das an? Ja, weiß ich nicht, ist ein Langzeitprojekt. Überraschenderweise hat diese große Verschwendung, die ich am Anfang noch sehr toll fand, zu sowas wie einer inneren Windstille geführt. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie mit der Welt nichts mehr zu tun habe, dass die so irgendwie auch an mir vorbeizieht. Und da habe ich, glaube ich, eine wichtige Sache gelernt über Zeit. Wenn ich von sowas wie einem Zeitreichtum ausgehe, dann nützt es überhaupt gar nichts, wenn ich weiterhin in den Kategorien des Mehr denke. Ja, also Zeitreichtum ist vollkommen anders als Geldreichtum, weil es nichts bringt, irgendwie zu sagen, du brauchst mehr Zeit. Du brauchst überhaupt nicht mehr Zeit, wir haben eh alle genau die gleiche Zeit. Die Ressource lässt sich nicht anhäufen und selbst wenn du das tust, dann macht sie nicht automatisch glücklicher. Ich machte mich also wieder los, raus auf die Suche, war heilfroh, dass ich mich nun endlich nicht mehr komplett die ganze Zeit mit mir selbst beschäftigen musste und lernte Menschen kennen, die mir zeigten, wie sie es schafften, selbstbestimmt über ihre Zeit verfügen zu können und diese so sinnvoll wie möglich zu befüllen. Da war ein Aktivist aus Berlin, der sich selbst eben auch ein Grundeinkommen erarbeitet hat oder beziehen kann und der via Crowdfunding für andere Menschen Grundeinkommen einwirbt und verlost. Da war eine Grafikdesignerin, die nur noch freie Projekte annimmt und den Rest ihrer Zeit auf einem Gemüsefeld verbringt und sich mit Naturalien bezahlen lässt. Da war ein Ingenieur, der in einer Kommune mit Gemeinschaftsökonomie lebt und dort Hightech-Geräte entwickelt und es sich dadurch leisten kann, diese Bauanleitung als Open Source ins Netz zu stellen. Ich begriff, dass weniger Geld zu haben, nicht unbedingt, also die Zeitmillionäre haben mir schon gesagt, dass sie alle sich in diesem Dilemma befinden, dass sie weniger Geld haben als ihre Kollegen, die auch alle das studiert haben, dass sie weniger Status haben, dass sie auch weniger Aufstiegschancen haben. Und trotzdem hat keiner von denen mir je gesagt, dass er irgendwie in die Strukturen zurück möchte. Denn diese Selbstbestimmtheit und die Freiheit, die als eigene Ressource, als eigenen Reichtum zu bewerten, das ist sozusagen jenes Umdenken, dass die bewerkstelligt haben. Ich begriff noch etwas anderes, nämlich, dass in einem Land, in dem die Menschen Zugang zu einer nie dagewesenen Fülle an Gütern genießen, wie ich das ja jeden Tag in den Tonnen gesehen habe, aber immer weniger Menschen selbst über ihre Zeit bestimmen können und alle immer nur rufen, ich habe keine Zeit, ich muss, ist ja bereits jetzt Zeit die wertvollste, weil knappeste Ressource. Und wenn wir uns in Zukunft der Frage stellen müssen, dass wir unseren materiellen Wachstum nicht dauerhaft steigern können, also ich sag mal, wenn wir nicht auf ein ökologisches oder soziales Desaster zulaufen wollen, dann brauchen wir also einen neuen Wohlstandsindikator. Und warum sollte das nicht Zeit sein? Der französische Philosoph Guy Debord hat in seinem Hauptwerk Die Gesellschaft des Spektakels beschrieben, dass wir in einer Welt leben, in der sich die Wirtschaft verselbstständigt habe. Sie umfasse und beherrsche den Menschen gänzlich. Das war übrigens in den 50er Jahren. Alles ist warenförmig, alles ist kapitalistisch vernutzt, alles ist Spektakel. Das wissen wir, aber Debord hat auch einen Absatz über die Zeit mit darin und er sagt, auch die Zeit selbst ist warenförmig. Indem wir die Zeit in gleichbleibende Einheiten einteilen, wird sie konsumierbar. Austauschbare homogene Einheiten dienten lediglich dazu, unser tägliches Leben als pseudo-wertvolle Folge scheinbar individualisierte Momente erscheinen zu lassen. Aber Zeit ist doch genau jene Sphäre, in der sich das Subjekt selbst verwirklicht, indem es sich verliert, indem es anders wird, um die Wahrheit seiner selbst zu werden. Und wenn wir uns hier auch auf dieser Tagung fragen, wie wir alle gleich und frei miteinander leben wollen, vielleicht eben jenseits des großen kapitalistischen Spektakels, dürfen wir uns nicht länger von unserer eigenen Zeit entfremden lassen. Sie zurückzuerobern, ist ein utopistischer Anschlag. Und deswegen kommt hier als letzte Karte der Aufruf, gerade an Sie, die versammelten Utopie-Interessierten. Reclaim the clock. Frei über seine Zeit verfügen zu können, kann die Voraussetzung dafür schaffen, nicht nur das Leben des Einzelnen radikal neu zu justieren, sondern auch das Leben der Gemeinschaft. Zeitwohlstand ist damit so etwas wie die Super-Utopie, weil auf deren Grundlage das Experimentieren mit der Wirklichkeit stattfinden kann. Ich habe unterschiedliche Techniken dieser Rückeroberung der Zeit kennengelernt und ausprobiert. Aber die vielleicht wichtigste ist auch zugleich die einfachste. Wir müssen wieder mehr spielen. Als Homo Ludens können wir spielerisch neue Verhaltensweisen entwickeln, sie ritualisieren und einspielen, bis sie irgendwann Teil unserer Kultur werden. Und gerade in einer Zeit, die so voller Bedrohung und so voller Ängste ist, in einer Zeit, in der man angeschrien wird, wenn man so etwas wie Lust oder Hoffnung verbreiten will, würde ich sagen, wir sollten uns nicht dieser Sattheit anheimgeben. Wir sollten wieder Appetit und Lust haben auf ein anderes Leben. Ich habe hier die Karten mit all den Begriffen, mit denen ich sie jetzt unter anderem zugedonnert habe. Sie können jetzt damit ein Tabu der Hoffnung spielen oder vielleicht gleich das große Gesellschaftsspiel. Die Spiele sind eröffnet. Vielen Dank.
Die Spiele sind fast eröffnet, möchte ich mal sagen. Erstmal wollen wir noch ein bisschen nachhaken bei Greta Taubert, Journalistin, die über ihre Versuche berichtet hat, Utopien mal real umzusetzen. Im Anschluss an den Vortrag konnte das Publikum noch Fragen stellen. Und da würde ich zwei Antworten gerne mal rauspicken, bevor wir Greta Taubert gleich nochmal im Interview hören. Ein Zuhörer interessierte sich für die Gewichtung zwischen der Super-Utopie Zeitwohlstand auf der einen Seite und dem, was er selbst als die Super-Utopie sehen würde, nämlich die Frage nach dem Grundeinkommen auf der anderen Seite. Sein Argument, das Grundeinkommen, das ist ja letztendlich die Bedingung für die Möglichkeit des Zeitwohlstands, also die Basis dafür. Und wenn man die Utopie bedingungsloses Grundeinkommen größer schreiben würde, dann stellte sich die Frage, wie eine Umverteilung denn ökonomisch machbar ist, wenn sie auf einer Gesellschaft basiert, die nicht produktiv ausgerichtet ist. Also, woher kommen die Vermögenswerte, die verteilt werden müssten?
Das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Das erste ist eine, die mich während des ganzen Jahres beschäftigt hat. Die Frage danach, ist Grundeinkommen die Super-Utopie? Interessanterweise habe ich in meinen Zetteln bei beidem Super-Utopie stehen, habe mich aber jetzt während des Vortrags entschieden, nee, ich nehme doch die. Und zwar aus folgendem Grund. Grundeinkommen ist ein ganz notwendiges Mittel, um die Voraussetzung zu schaffen dafür, dass Menschen sich vom Zwang befreien können. Aber es operiert natürlich weiterhin in einer Geldlogik, die da sagt, wenn ich habe, dann bin ich frei. Mit dem Zeitwohlstand würde ich sagen, drehen wir ein bisschen, oder ich nenne es Zeitreichtum, es ist nicht genau identisch mit dem gleichen von Zeitwohlstand, drehen wir es noch ein bisschen um. Denn wir sagen, wir gehen nicht nur auf irgendwie das Haben ein und kümmern uns noch um das alle haben, sondern wir sagen, auch derjenige, der weniger hat, der bewusst sagt, ich will weniger haben, hat die Möglichkeit, sozusagen einen eigenen Reichtum zu haben. Das heißt also, in unserer jetzigen Denke gedacht, die von materieller Absicherung ausgeht, ist wahrscheinlich Grundeinkommen ein handhabbareres utopisches Werkzeug. Als Utopie aber betrachtet, wie weit wir uns aus den Strukturen des Habenwollens hinausbegeben können, wäre sozusagen Zeitwohlstand eine neue qualitative Dimension, also die Ablösung des Quantitativen hin zum Qualitativen. Das hängt aber trotzdem wahnsinnig eng miteinander zusammen. Also ich möchte irgendwie das eine nicht direkt ohne das andere denken. Ja? Also es wäre Quatsch jetzt zu sagen, wir drehen jetzt einfach die Begriffe um und dann wird alles gut. Natürlich müssen wir darüber sprechen, wie das auch in der Praxis handhabbar gemacht werden kann. Da ist Grundeinkommen sozusagen die weitreichendste Veränderung, aber man kann für einen Zeitwohlstand ja auch mit kleineren Schritten schon anfangen, das wird auch schon gemacht. Wenn wir über Arbeitszeitverkürzungen reden, wenn wir über eine neue Vollarbeitszeit sprechen, wo zum Beispiel Gewinne umgeleitet werden.
Zwei Zuhörer brachten dann noch konkrete Beispiele oder vermeintliche Beispiele, wenn man jetzt Greta Taubert hört, für die Verbindung von Zeitwohlstand und Zeitreichtum. Die eine nannte Rentner und wollte wissen, ob diese Gruppe im Hinblick auf diese Fragestellung vielleicht schon mal untersucht worden ist. Und der andere nannte Hartz-IV-Empfänger, konkret in seinem Wohnviertel in Berlin-Neukölln.
Neukölln, wir sehen die angeblichen Zeitmillionäre. Ich habe das vielleicht nicht stark genug rausgestellt. Ich glaube nicht, dass jemand, der per se einfach nur viel Zeit hat, deswegen auch zeitwohlständig ist. Der hat einfach nur viel Zeit. Die Frage ist ja, wie wir in der Lage sind, mit unserer Zeit selbstständig, frei und sinnvoll umgehen zu können. Also vermögen wir es, diese frei werdende Zeit, und das sind dann, da komme ich dann sozusagen auch gleich mit zu den Rentnern, so zu gestalten, dass sie so etwas wie Sinn in sich tragen. Und deswegen, und das ist ein bisschen das Komplizierte an diesem ganzen Thema, bedeutet Zeitwohlstand eigentlich die Frage danach, die man sich automatisch stellen muss: Wer bin ich und was macht mich glücklich und wie bringe ich mich in diese Welt ein? Kleiner kriegt man es nicht. Das passiert einfach, wenn man sich dieser Frage stellt. Und ich glaube, dass Rentner genau vor diesem Dilemma stehen, wenn sie aus 45 Jahren Erwerbsarbeit kommen, nichts anderes gelernt haben als ich muss morgens aufstehen, ich muss dann meinen Dienst verrichten, ich muss mich danach um die Kinder kümmern, ich muss danach mein Kegelverein besuchen oder so, ich weiß es nicht. Und danach fängt das wieder von vorne an. Wenn das plötzlich zusammenbricht, dann ist die Frage, wer bin ich und was will ich eigentlich und was kann ich denn eigentlich richtig gut, nie gestellt worden. Und plötzlich tut sich sozusagen dieses große Loch auf. Und ich glaube, dass sozusagen auch Leute, es gibt natürlich immer einen gewissen Prozentsatz in Gesellschaft, die, egal welche Förderprogramme sie bekommen, egal ob das ein Grundeinkommen ist, egal ob das irgendwelche anderen Sozialleistungen sind, einfach sagen, ich habe keinen Bock, ich mache hier nicht mit. Das sind innere psychologische Gründe, die man sicherlich auskneten kann, mache ich aber prinzipiell nicht. Wenn jemand sagt, ich mache nicht mit, dann macht er halt nicht mit. Und das Krasse ist doch, wir befinden uns in einer derartig luxuriösen Situation, dass wir mehr Arbeitskräfte haben, als Arbeit zu verrichten ist. Und es wird in Zukunft auch noch krasser. Also die technologischen und digitalen Entwicklungen werden uns ja vor eine Zukunft stellen, in der Arbeit vollkommen neu gedacht werden muss. Ja? Und es ist wirklich absolut absurd, Menschen, die einfach Zeit haben, zu sagen, na komm hier, dann stellen wir dich mal in so eine Fake-Firma rein und du verkaufst jetzt Fahrräder, die existieren überhaupt nicht. Andere bauen diese Fahrräder und es findet nur noch eine Simulation statt. Und ganz häufig kommt mir Arbeit eben auch wie so eine Simulation vor von Beschäftigung. Und es ist wirklich, 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 wirklich sehr, sehr anstrengend, wenn man nicht mehr sagen kann, naja, ich muss ja halt das machen, sondern wenn du dich jeden Tag fragen sollst, was möchte ich denn machen? Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Also wenn man das als ein größeres Projekt irgendwie angeht, dann bedeutet das für den Einzelnen und auch für die Gesellschaft schon eine ziemlich große Anstrengung. Aber ich glaube, nehmen wir doch. Nächster evolutionärer Schritt.
Evolution hin zu einer Gesellschaft mit neuem, vielleicht besserem Zeitbewusstsein. Ja, das klingt utopisch. Aber um Utopien, da geht es ja heute schließlich auch. Greta Taubert war das, Journalistin, die im Rahmen der Tagung Utopisch-Dystopisch der Stiftung Universität Hildesheim am 7. Oktober 2016 einen Vortrag über ihre Experimente mit Konsumverzicht und Zeitwohlstand gehalten hat. Der Traum ist aus, warum ich Utopien selbst ausprobiere, so lautete der Titel. Und wenn ich hier so zuhöre, dann habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass der Traum aus ist. Und ich wollte unbedingt mehr darüber erfahren, welche Schlüsse sie für sich ganz persönlich aus ihren Erfahrungen zieht. Also für ihr jetziges Leben. Kann ja gut sein, dass das so läuft wie bei einer Diät. Jojo-Effekt, das kennen wir ja. Greta Taubert hat das meinem Kollegen Sven Preger verraten. Im November war sie nämlich zu Gast in seiner Sendung Eine Stunde Talk. Und daraus gibt es jetzt noch einen Ausschnitt. Als erstes wollte Sven von Greta Taubert wissen, ob sie denn im Nachhinein das Gefühl habe, fündig geworden zu sein, auf der Suche nach einem anderen Reichtum.
Naja, die Suche, die ist nicht so richtig abschließbar, würde ich mal sagen, weil die Suche ja auch eine danach war, was ist eigentlich wertvoll im Leben? Mhm. Ne? Und wenn wir jetzt eben sagen, ist es Geld? Das lässt sich immer sehr einfach beziffern. Ja? Also wenn ich sage, wann bin ich eigentlich reich? Wann geht es mir eigentlich gut? Und ich definiere für mich selber einfach so eine Einkommenslinie oder eine Karrierestufe oder so, dann könnte ich irgendwann sagen, ja, ich glaube, jetzt geht es mir gut.
Aber dann kommt der Maßstab von außen. Oder nicht vom inneren Gefühl her.
Ja, oder man hat sich das mal durchgerechnet und sagt, okay, wenn ich meine Schulden bezahle, wenn ich meine Miete drin habe, wenn ich mein Auto abbezahle, wenn ich, was weiß ich, noch genug Geld für einen Urlaub habe, ich brauche so und so viel und wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Eine relativ einfache Rechnung und ich wünschte, es wäre so einfach mit dem Reichtum. Aber ich habe ja diese Formel mal umgedreht, diese Zeit-ist-Geld-Formel. Ne? Welcher Reichtum steckt also in der Zeit selbst? Und das ist schon ein bisschen schwieriger zu beantworten tatsächlich. Also so eine Suche, die mäandert eben auch ein bisschen. Manchmal glaubt man, jetzt hast du es gerade gefunden.
Ist greifbar und dann flutscht das wieder weg.
Genau. Insofern, es lässt sich nicht abschließen. Wer Zeitmillionär werden möchte, der muss bereit sein, sozusagen immer wieder diesen Reichtum auch zu entdecken.
Was ist mit der Idee dahinter? Also warum hast du es ursprünglich gestartet, das Projekt? Da wird es ja irgendeinen Punkt für dich gegeben haben, wo du gedacht hast, mir fehlt jetzt was oder es muss was anders sein oder so.
Ja.
Oder hast du das Gefühl gehabt, mal wieder ein Buch schreiben zu müssen? Hm. So wirkt es nicht.
Nee. Es war so, dass mich, glaube ich, das ergriffen hat, was so viele in meiner Generation, vielleicht auch über meine Generation hinaus kennen, so um die 30-Jährige, die das Gefühl haben, in 1000 Hamsterrädern gleichzeitig zu strampeln. Wir wollen alles gleichmäßig richtig machen.
Hamsterrad sieht ja von innen auch aus wie eine Karriereleiter.
Richtig, ja. Genau. Also rennen wir die einfach mal möglichst schnell auch entlang und noch eben alles gleichzeitig. Also wir wollen top im Job sein, wir wollen super aussehen, wir wollen ein guter Familienmensch sein, im Nebelstochern in Frauenwald, Lachse fischen, Sport machen und so weiter. Und diese Ballung dessen hat sich aber irgendwann nach einem Schleudertrauma angefühlt. Nicht so weit, dass ich einen Burnout gehabt hätte, aber ich habe mich gefragt, muss das eigentlich sein und wie kommst du eigentlich aus so einem Hamsterrad wieder raus, bevor es vielleicht soweit ist?
Schleichend, dass du irgendwann gemerkt hast, es wird immer schlimmer und hast dich dann hingesetzt oder gab es manchmal ist ja auch so, dass es an einem Ereignis wirklich nochmal deutlich wird?
Im Buch nehme ich ein Ereignis.
Es gab eine Konferenz in Hamburg, wo du hin musst oder so. Mhm.
Genau, wo ich dann zu spät wach werde, zu spät in den Zug springe, zu spät bin, mich total ärgere und mich frage, funktioniere ich eigentlich richtig und will ich eigentlich überhaupt richtig funktionieren? Und habe dann den Entschluss gefasst, vielleicht will ich einfach mal nicht funktionieren. Und was passiert eigentlich, wenn man nicht richtig funktioniert? Bin ich dann für immer total draußen? Verassel ich total? Werde ich zum Punk? Besetze ich nur noch Häuser?
Die Haare dazu hättest du ja.
Ja, genau. Also das war so eine Fragestellung, die sich jetzt nicht nur aus dieser einen Hamburger Konferenz ergeben hat, sondern erstens dieses Überforderungsgefühl postmoderner urbaner Subjekte, sage ich mal, hat sich wie so ein Sediment aufgeschichtet. Und zum anderen beschäftige ich mich ja in meinen Büchern und Veröffentlichungen schon länger damit, gibt es eigentlich auch eine Idee oder welche Ideen gibt es eigentlich jenseits dieser Geldlogik, dieser Wachstumslogik? Das ist immer schon was mich interessiert.
Aber jetzt bist du ja Teil der Gesellschaft weiterhin. Das heißt, ihr habt dann, glaube ich, mit dem Verlag so eine Konstruktion gewählt. Haben die dir wirklich ein Grundeinkommen über ein Jahr gezahlt?
Ich habe gefragt, ob ich sozusagen einen Vorschuss bekomme, von dem ich leben kann. Die Grundeinkommensszene und auch andere Akteure rechnen immer so mit etwa 1000 Euro im Monat, die man so als Existenz, als würdiges Existenzminimum ansetzen kann. Und so habe ich mir das dann eben durchgerechnet und habe denen gesagt, es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern natürlich, es sollte auch was am Ende bei rauskommen. Aber wenn man aus dem Hamsterrad kommt, das immer nur sagt, die und die Leistung wird in dem und dem Maße von dir erwartet, dann ist die Tatsache, dass ein Verlag sagt, schreib einfach über diese
dieses Erlebnis.
Ja. Also wenn du eben die ganze Zeit in der Gosse hängst und irgendwie deine Haare anguckst oder eben mit dem Kanu durch Leipzig paddelst, das ist alles okay. Und dann sitzt du vor der großen Freiheit.
Ja. Und dann?
Es gibt unterschiedliche Stadien, glaube ich, auch davon. Also am Anfang habe ich gedacht, Wahnsinn, ich sag jetzt alles ab.
Wie haben die denn reagiert? Also du bist ja in Kontexten drin, wo Leute dann auch sagen, wäre ganz gut, wenn du das nächste Woche oder übernächste Woche machen würdest. Haben die das verstanden?
Komischerweise, also die Sachen, die ich angenommen hatte, habe ich noch fertig gemacht. Ne? Aber so die neuen Sachen, das fällt einem ja auch total schwer.
Ja, mal Nein sagen.
Jede Anfrage ist ja auch schmeichelhaft. Absolut. Und ist ja auch, da sieht jemand was in dir, da will jemand was von dir. Das ist ja auch total schön, besonders wenn man seinen Beruf auch liebt. Und dann zu sagen, nein, ich möchte lieber nicht, ist total schwierig. Habe ich auch, kenne ich eigentlich auch überhaupt nicht. Und das musste ich tatsächlich auch erstmal so ein bisschen lernen und aushalten, dass dann Leute sagen, ach so, ja, okay, na gut, dann vielleicht später mal. Und denkst immer so, sagen die so einfach, ja gut, okay, hätten sich ja mal ein bisschen ärgern können oder mal ein bisschen
so wichtig bin ich doch nicht.
Ja, verdammt. Ja. Ne? Das muss man auch erstmal so ein bisschen aushalten, dass man sagt, ich werde vielleicht irgendwann auch nicht mehr gebraucht. Ne? Aber, und dann muss es wichtig, so seinen Arbeitsplatz auch zu verlassen. Weil wenn man nämlich einfach am Schreibtisch sitzen bleibt und so denkt, ich lese jetzt hier die anderen Bücher oder so, dann wird man wieder in den Produktionsrhythmus reinkommen, denn der ist ja verinnerlicht.
Ja, der ist auch schön einfach in dem Moment. Also das ist das mit demselben Muster, was dann sofort da ist.
Ja, der ist in dir drin. Also so dieses auch, also das Funktionieren bedeutet nicht nur, dass ich in der äußeren Struktur funktioniere, sondern die Hamsterräder sind auch in uns drin, ja. Und den abzusagen, also auch Freunden teilweise abzusagen, ich will mich eigentlich nicht verabreden. Kennst du das, wenn man so zum Beispiel in Berlin oder in irgendeiner anderen Stadt oder auch in Leipzig, wie ewig das manchmal dauert, bis man jemanden trifft? Mhm. Also da müssen Eikalender miteinander fast nebeneinander gelegt werden. Dann hast du einen Termin gefunden, dann wird aber trotzdem noch 5-mal nachgefragt. Und bist du gerade da? Und wo bist denn du? Und wie ist denn das jetzt gerade? Du hast mehr Aufwand, diesen Termin zu verwalten, als am Ende wahrscheinlich in dem Treffen tatsächlich drinsteckt.
Was dann vielleicht auch kürzer wird, weil am nächsten Morgen ja noch ein wichtiger Termin dazugekommen ist und man deshalb früh nach Hause muss oder irgendwie sowas. Aber wie hast du das geschafft? Also wie hast du dir dann irgendwann doch einen strukturierten Plan gegeben oder hast du erstmal dich einen Moment lang auch treiben lassen und dann geguckt, was auftaucht? Also wie bist du vorgegangen?
Ich habe mich eigentlich, also der Versuch war, sich wirklich treiben zu lassen. Also sich komplett von auch den eigenen Funktionslogiken frei zu schlagen. Die Leute, die ich treffe, sind nicht systematisch recherchiert, sondern die fließen mir mehr oder weniger dann immer zu. Ja, ich habe die auch nicht, wenn ich sie getroffen habe, mit einem konkreten vorbereiteten Fragenplan besucht, sondern habe eigentlich gesagt, lass uns einfach mal Zeit miteinander verschwenden oder verbringen oder verwenden. Je nachdem, was derjenige vielleicht auch wollte. Und dann eröffnen sich plötzlich ganz neue Begegnungen und Spielräume dafür. Das war wahnsinnig interessant, auch jetzt für mich sozusagen als Journalistin, wie geht es denn dann weiter damit, einfach mal zu sagen, ich objektiviere dich nicht. Du bist nicht derjenige, der hier für meinen Text oder für meinen was auch immer irgendwas beiliefert, sondern erstmal will ich wissen, wo du eigentlich stehst und was ich von dir lernen kann. Das hat wirklich ziemlich viel umgedreht, das war spannend.
Hast du es ein Jahr geschafft, gemacht?
Na, also ich dachte eigentlich, ich könnte doch so die weibliche Tom Hodgkinson sein, so der Profi-Müßiggänger und schreibe jetzt, wie toll das ist, wenn wir alle nichts mehr machen, wenn wir den totalen Generalstreik proben. Deutschland goes punk, ja. Aber das habe ich, um ehrlich zu sein, nicht besonders lange durchgehalten. Das ging ein paar Wochen gut und dann hat mich so eine Traurigkeit überfallen, wo ich gar nicht genau wusste, woher die kommt, ja. Weil ich konnte doch machen, was ich wollte. Ich hatte doch frei, ich hatte super Leute um mich rum, es war Sommer, es war schön und so. Warum war ich denn jetzt so traurig? Und dann habe ich mal so nachgelesen, ich habe ziemlich viel in dieser Zeit auch gelesen. Es taucht auch in dem Buch mit auf, also immer wenn so eine Frage kommt, wie funktioniert denn jetzt Müßiggang? Das lese ich mir doch mal an.
Ja, so. Gibt es auch Quellen zu?
Richtig. So, gloriose Verschwendung, alles klar, das finde ich doch spannend. Hey, ich bin ein totaler kapitalistischer Rebell, toll. und dann habe ich eben auch nachgelesen, was ist denn jetzt, wo kommt denn jetzt diese Traurigkeit auf einmal her?
Und?
Lese bei dieser klerikalen Spaßbremse Thomas von Aquin nach, der sagt, ist eine Todsünde. Da würde ich jetzt als säkularer Mensch sofort sagen,
vielleicht nicht.
Mach dich mal locker.
Ja.
Wir sind da schon ein paar Jahrhunderte jetzt weiter. Aber Aquin schreibt, es sei eine Trägheit des Herzens. Und dieses Herz fühlt nicht mehr die Größe, die es eigentlich haben kann in der Welt, sondern wird immer kleiner. Der Mensch traut sich nichts mehr zu. Er verschwindet sozusagen einfach so. Bei Aquin vor Gott und ich bei mir selber irgendwie vor den Möglichkeiten und Potenzialen, die ich tatsächlich auch habe. Und als ich das begriffen habe, dass ich gerade schrumpfe, dass ich irgendwie mir auch wirklich immer so wankelmütiger werde und so, da habe ich gedacht, nö, ich glaube, ich habe eigentlich auch richtig Lust, wieder rauszugehen. Und das ist ein ganz krasser Unterschied, wenn du eben nicht aus dem Muss, sondern aus dem Können heraus handelst. Das war dann eigentlich total schön.
Was war für dich so die erste oder die erste besondere Begegnung, die du dann auch angegangen bist? Wen hast du getroffen?
Der erste war, glaube ich, tatsächlich Michael Bohmeier. der das Grundeinkommen verlost. Weil ich mir Gedanken darum machen wollte, wie kriege ich denn in meinem schönen Zeitwohlstandsjahr eigentlich Geld her? Und ich würde ihn eben auch als Zeitmillionär bezeichnen, weil er sich selbst also auch ein Grundeinkommen beschafft hat. Weil,
hat er gecrowdfundet oder wie hat er das gemacht?
Also er hat mal eine Internetplattform gegründet, die jetzt immer noch Gewinne abwirft und die er sich sozusagen monatlich auszahlen lässt. Okay. Das heißt, er ist finanziell so halbwegs irgendwie abgesichert, ist jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel.
Nein, er hat so einen Grundstock, der da ist.
Genau. Und er hat sozusagen ähnliche Verläufe von diesen, jetzt kannst du machen, was du willst, Erfahrungen gehabt. Und hat dann gesagt, also ich werde gerade total, ich kriege gerade total viel Lust, mich einzubringen in Gesellschaft, was zu machen, für andere irgendwie da zu sein, mich für meine Familie irgendwie zu engagieren. Hä, ist das normal? Ist das bei allen so? Kann ich gar nicht sagen. Also könnte ich doch mit meiner Zeit jetzt Grundeinkommen crowdfunden. Und genau, er geht ins Internet unter meingrundeinkommen.de und sagt, Leute, wollen wir Grundeinkommen ausprobieren? Dann spendet hier. Er hat tatsächlich, also bis 12.000 Euro voll sind, dann wird dieses Grundeinkommen verlost.
Also ein Tausender pro Monat über ein Jahr.
Genau, genau. Und das wird verlost und wir haben mittlerweile, glaube ich, fast 60 Grundeinkommen verlost und haben auch bei denen ähnliche Verläufe wie bei mir. Also man empfindet einfach eine Entspannung, eine gewissermaßen Befreiung vom Zwang, die nicht dazu führt, dass man irgendwie dauerhaft sich so immer tiefer in die Couchritze sinken lässt, sondern dass dieser Moment tatsächlich kommt zu sagen, was will ich denn eigentlich machen? Ich glaube, 3/4 der Menschen, die gefragt werden, würdest du denn weiterarbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre, sagen ja. Und das Interessante umgekehrt ist aber, würdest du glauben, dass andere Leute weiterarbeiten, wenn für ihr Einkommen gesorgt wird.
Und dann sagen die Leute nein.
Genau, 80% sagen dann nein, die anderen würden nicht weiterarbeiten. Weil das sind doch so viele Scheißjobs da draußen. Aber viele Menschen sind vielleicht auch mit Jobs, die wir uns nie vorstellen könnten, dass sie Spaß machen. Ich verstehe nicht, wie mein Steuerberater freiwillig Steuerberater sein will. Aber er möchte das, er findet das wirklich
gut. Wenn er es gut findet.
Ja, und deswegen ist, glaube ich, das oft auch eine Unterstellung, dass Leute nicht arbeiten wollen. Aber, und das zeigen auch andere Studien dann wieder, sie wollen weniger arbeiten und sie wollen selbstbestimmter arbeiten.
Die Journalistin Greta Taubert im Gespräch mit Sven Preger über ihren Versuch, Zeitmillionärin zu werden. Den Vortrag von Greta Taubert und das ganze Gespräch in eine Stunde Talk findet ihr auf dradiowissen.de. Und im Sinne Tauberts, jetzt sind die Spiele eröffnet. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage bis nächste Woche. Dann machen wir im Hörsaal nämlich weiter mit dem Thema Utopien. Bis dann!
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.